Jets und Tracks
mit Julian Rosefeld.
Ein Podcast von CO Berlin und Byte FM.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Jets and Tracks. Ich bin Leonie Möhring und habe mich für diese Ausgabe hier mit dem Künstler und Filmemacher Julian Rosefeld unterhalten, der vom 24. Mai bis zum 16. September bei CO Berlin eine umfassende Werkschau präsentiert und dort viele bisher unveröffentlichte Einblicke in sein Schaffen gewährt. Wie er von der Architektur zur Filmkunst gekommen ist, warum für ihn das Kino eine Mythenmaschine ist und ob er noch Hoffnung für uns und unseren Planeten hat, das erfahrt ihr in der kommenden halben Stunde. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Julian, der Titel der Ausstellung ist ja Nothing is Original. Das ist ja in erster Linie ein Zitat, aber auch, finde ich, eine ganz schöne Ansage beziehungsweise eine Aussage, die vielleicht, dachte ich, so Kunstschaffende eher gar nicht so gerne annehmen würden, weil ja viele schon für sich beanspruchen, immer in ihrer Kunst etwas Neues zu schaffen. Warum hast du beziehungsweise habt ihr diesen Titel für die Ausstellung gewählt?
Erstmal ist ja so die Frage, ob wir überhaupt jemals was gänzlich Neues von uns geben. Ne? Weil alles, was wir sagen und reflektieren in Form von kultureller Äußerung, sei es jetzt über einen Text, den wir schreiben oder über ein Foto, was wir machen oder einen Film, den wir inszenieren, ist ja ein Echo von Dingen, die wir vorher konsumiert und gesehen haben und kognitiv verarbeitet haben. Insofern ist tatsächlich nie irgendwas wirklich originell. Der Gedanke steckt so ein bisschen drin, glaube ich, in dem Zitat, was von Jim Jarmusch stammt, aus seinen Golden Rules of Filmmaking. Und die Regel Nummer 5 von ihm ist eben, nothing is original, steal from everywhere that fuels your imagination und so weiter und so fort. Und er zitiert dann auch am Ende dieser Regel Godard und sagt, it's not where you take things from, it's where you take them to, was ich ganz schön finde. Und was in gewisser Weise auch so eine Art Credo für meine Arbeit insgesamt der letzten 30 Jahre ist, das Zitieren, das Sammeln, das Phänomenologische und Sortieren von Arbeiten, Found Footage, Medienarchäologie in den frühen Arbeiten, aber dann eben auch später da immer mehr Zitate aus Film- und Kulturgeschichte, auch Malereigeschichte, Selbstzitate mache ich auch gerne, dass ich so kleine Referenzen einbaue in Form von Figuren oder Drehorten, die schon in anderen Projekten auftauchten, die dann wiederkommen. Genau, und diesen Titel Nothing is Original haben wir dann auch übernommen für die Ausstellung selber. Es gibt auch in Euphoria ein direktes Jarmusch-Zitat über den Taxifahrer, der schon in Night on Earth vorkam. Ich habe dann Jim Jarmusch geschrieben und ihn gefragt, ob es okay wäre, wenn wir die Mütze nochmal verwenden. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber da gibt es den Armin Müller-Stahl, der Taxi fährt durch New York in einer der Taxiszenen aus Night on Earth und sein Fahrgast ist Yo-Yo, gespielt von Giancarlo Esposito, damals über 30 Jahre jünger als jetzt. Der Film ist, ich weiß, ich krieg's jetzt nicht genau hin, aber ich glaube so 34 Jahre alt oder so. Und die haben eben beide diese wunderschönen Fliegermützen mit den Schlappohren auf. Und ich habe dann Giancarlo Esposito, der inzwischen ja ein Weltstar ist, spätestens seit Breaking Bad, gefragt, ob er sich vorstellen könnte, nochmal Taxi zu fahren. Und das hat er super, fand er super lustig und hat sofort zugesagt. Und dann habe ich aber aus Anstand natürlich Jim geschrieben. Und der fand es auch sehr lustig. Hat einen sehr netten Brief geschrieben. Ich hatte ihn auch schon eben zitiert im Manifesto und das war quasi die zweite Hommage an ihn. Ja.
Und denkst du, dass das, also ich zum Beispiel würde das wahrscheinlich nicht raffen?
So? Das macht überhaupt nichts.
Das macht nichts.
Nee, das macht gar nichts. Das ist, das macht überhaupt nichts. Ich werde relativ oft gefragt, weil so viele versteckte Sachen drin sind, wo man irgendwie so spürt, dass das irgendwie ein Verweis sein könnte. Was ist das denn nochmal und so? Und ich finde, das ist gar nicht wichtig. Das ist, also zum einen haben Figuren in meinen, vor allen Dingen Filmen, oft auch Geheimnisse vor mir selbst. Also ich denke mir die Figuren zwar aus, aber ich gebe denen dann bestimmte Eigenheiten oder Ticks oder Gewohnheiten, kleine Rituale, die sie verführen, die ich für sie ersinne, deren Sinn mich sich aber mir selbst gar nicht unbedingt erschließt. Das ist deshalb schön und auch, glaube ich, wichtig, weil ich gelernt habe über die Zeit, dass gerade die, das habe ich schon relativ oft gesagt, aber ich wiederhole es hier auch gerne nochmal, die Dinge und Sachverhalte fürs Publikum besonders spannend sind, die eben dieses Rätselhafte noch bewahren, weil du dich selber als Besucherin dann da viel besser austoben kannst. Also du hast genau da den meisten Freiraum, wo du erstmal so ein bisschen orientierungslos bist. Und das ist ja im narrativen Film eher nicht so gedacht. Also da unterstützen sich die unterschiedlichen Medien, die nötig sind, um einen Film zu erzeugen, gegenseitig. Also die Filmmusik untermauert die Stimmung, in der sich die Szene entfaltet. Der Drehort sagt auch meistens schon was aus über das, was gleich passieren wird. Oder liefert sozusagen den perfekten Hintergrund oder das perfekte Fundament für das, was sich ereignet im Film. Ich breche gerne mit diesen quasi selbstverständlichen Regeln und versuche damit zu spielen und zu gucken, was geht. Also was wäre denn, wenn ein Drehort überhaupt nicht zu dem passt, was da drin gespielt oder gar gesprochen wird. Und ich beobachte eben, das geht natürlich im Kunstkontext natürlich viel leichter als im Kinokontext, dass das die Momente sind, wo das Publikum besonders viel engagiert wird und dann aber auch besonders positiv reagiert. Und deshalb macht es auch überhaupt nichts, wenn man nicht alles versteht, was ich mir daraus gedacht habe oder kleine Hints auf Film oder Kultur, Kunstgeschichte oder auch Musikzitate, die da eingebaut sind und schon gar nicht die Selbstreferenzen. Das ist völlig egal. Man spürt da vielleicht irgendwas.
Also würdest du schon sagen, dass auch jetzt zum Beispiel die Ausstellung, aber generell deine Werke so oder konkret vielleicht auf die Ausstellung bezogen, CineastInnen genauso anziehen können wie eben auch KunstliebhaberInnen oder diese Kunstszene?
Das tun sie, glaube ich, ja, das tun sie, wobei es natürlich nur funktioniert, weil sie im Kunstkontext gezeigt werden. Also die gleichen Arbeiten, wirklich die identischen Arbeiten. Nehmen wir mal so eine Zwei-Screen-Installation, Zwei-Kanal-Arbeit, wie man sagt im Kunstkontext, die ich jetzt im Kino zeigen würde. Das geht nicht auf. Und zwar liegt das ganz einfach daran, dass ich im Kino, egal wie sehr ich weiß, dass ich gleich einen experimentellen Künstlerfilm zu sehen bekomme oder nicht, geschult bin über so und so viele Jahre kollektives Gedächtnis, Filmgeschichte, dass ich jetzt gleich eine Handlung erzählt bekomme und an der Hand genommen werde und ich diese Handlung geführt werde. Egal, ob sie nach den Methoden der heutigen Genremöglichkeiten aufgebrochen wird oder nicht, aber ich kenne das Format. Ich weiß ungefähr 90 Minuten, manchmal vielleicht nicht linear erzählt, aber es gibt auf jeden Fall eine dramaturgische Kurve, Höhepunkte, Akte und so weiter. Und das kann ich nicht abstellen. Das ist mitgegeben. Das geht auch mir so. Wenn ich im Kinosaal sitze und Kunst zu sehen bekomme, wird es schwieriger. Im Kunstkontext weiß ich vorab, hier kann mich irgendwas erwarten. Ich bin immer selber ganz dankbar, wenn vorne draußen dran steht, wie lang die Filmarbeit dauert, damit ich ungefähr weiß, womit ich zu rechnen habe. Das ist aber auch die einzige Information, die ich gerne hätte. Und ich glaube, so geht's den meisten. Und dann bin ich aber für alles offen. Und im Kunstraum bin ich auch oft nicht alleine. Ich rede mit jemandem, mit dem ich zusammen dahin gegangen bin. Im Kino herrscht Einvernehmen, dass man nicht spricht. Und der Film kann noch so schlecht sein, er holt dann ab. Ich denke mir, wenn ich mich setze, noch, wie groß der Mensch da vorne vor mir ist und ob die Haare sind noch ein bisschen im Weg. Und sobald der Film angefangen hat, spielt das keine Rolle mehr. Das ist einfach weg. Das schafft Kino und in der Kunst ist es irgendwie anders. Da muss eine Arbeit schon sehr viel leisten, um einen so zu absorbieren. Klappt aber manchmal.
Aber es ist doch verrückt, dass auch so wenig in Anführungszeichen im Film, also in diesem klassischen Film, Kinofilm, passiert ist über die ganzen Jahre, die es schon existiert, oder?
Das ist wirklich erstaunlich, ja. Das bewegte Bild kann so viel und deshalb bin ich auch immer noch, obwohl ich sehr, sehr oft gefragt werde, wann machst du endlich deinen ersten Kinofilm? Gut, es gibt diese Kinofassung von Manifesto und es wird auch eine Kinofassung von Euphoria geben, aber so einen richtigen narrativen Kinofilm habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Und ich antworte dann immer drauf, noch nicht, weil es gibt noch so viel auszuprobieren. Ne? Das ist tatsächlich ist das Kino oder überhaupt inklusive Fernsehen, was die Formate betrifft, nicht sehr erfinderisch gewesen seit seiner Entstehung. Es gibt den Kurzfilm, es gibt den Langfilm, es gibt den Dokumentarfilm. Aber das war's. Und im Museum ist eben oder im Kunstraum ist eben alles andere möglich. Und da gibt es so viel auszuprobieren mit bewegtem Bild. Es kann einfach so viel. Das war für mich immer spannender, als den einen narrativen Film zu erzählen oder erzählen zu wollen. Vielleicht steckt der aber auch einfach nicht in mir drin. Ne? Das ist auch vielleicht eine Erkenntnis, dass ich ja immer reagiere auf das, was gerade los ist in der Welt oder in mir selber und dann daraus eben Ideen generiere oder Arbeiten generiere, die oft auch erstmal nur über eine lange inhaltliche Beschäftigung mit irgendeinem Thema beginnen, oft auch ihren Ursprung in meinem eigenen, in meiner eigenen Ignoranz haben gegenüber einem Thema, so wie jetzt zum Beispiel bei Euphoria, dem neuesten Projekt, war das Ökonomie, was immer so ein Blindspot war in meinem Wissen, wo ich das Gefühl hatte, da muss ich mich schlau machen, weil das ist so wichtig in unserer Zeit oder schon immer gewesen als Motor der Politik und Gesellschaft. Ich kenne mich aber gar nicht so, nicht wirklich aus, und mache ich das oft dann über eine Arbeit, dass ich mich über eine Arbeit versuche, in ein Thema reinzuarbeiten, wo ich mich eigentlich nicht auskenne. Und danach ein bisschen besser vielleicht.
Und wann ging das bei dir los, dass du gemerkt hast, dass das das sein wird, was du in Zukunft machen wirst? Weil gestartet bist du ja, so wie ich das gelesen habe, ja ein bisschen anders. Also du hast ja Architektur studiert. Und wie ist das so in diese Richtung gekippt? Oder was war da vielleicht der Stein des Anstoßes?
Na, ich war schon sehr früh sehr kinoaffin oder filmaffin, habe über die diversen Autoren, Filmkinos in meiner Heimatstadt München und vor allem über das Filmmuseum, was damals geleitet wurde von Enno Patalas, der unter anderem Metropolis renoviert hat, also ein großer, geschätzter Cineast, sage ich jetzt mal, oder Filmforscher. Sehr früh bin ich über diese Programmkinos in Kontakt gekommen mit den großen FilmemacherInnen unserer Zeit oder der damaligen Zeit und habe über Retrospektiven das Kino lieben gelernt und kennengelernt. The Usual Suspects von Godard bis, keine Ahnung, Taviani-Brüder und so weiter. Und habe mir das aber nicht wirklich zugetraut, Film zu studieren. Es war damals auch, ich weiß nicht, ob das heute ein bisschen anders ist, aber damals auf jeden Fall gang und gäbe, dass man sich an der Filmhochschule erst bewirbt, wenn man in der Hinsicht auch einiges schon getan hat. Über Praktika oder über eigene erste filmische kleine Werke oder so. Und das hatte ich nicht. Und dann habe ich mich einfach erstmal für Architektur eingeschrieben, aber ohne den konkreten Wunsch zu haben, unbedingt später selber Häuser zu bauen. Ich habe das eher so als erweitertes Kunststudium gesehen. Und währenddessen dann, um das Studium zu finanzieren, in allen möglichen Jobs gearbeitet, die meinen Blick auf kulturelle Produktion vielleicht ein bisschen erweitert haben. Also ich habe am Theater gejobbt, als Kulissenschieber, wirklich auch so Malucha-Jobs, so hinter den Kulissen, als Drehbuchlektor beim Fernsehen, als Kabelträger beim Fernsehen und eben als Autodidakt auch als Fotojournalist und dann verschiedene, auch anfangs war das vor allen Dingen Theaterfotografie und so kleinere Kulturreportagen, dann später immer mehr so Reisereportagen, um mir dadurch ein bisschen was dazu verdient und also immer mehr aus verschiedenen Blickwinkeln auf die Produktion von Bildern geguckt und davon profitiere ich zusammen mit dem Architekturstudium bis heute enorm.
Kann ich mir vorstellen. So ein Oberbegriff, der in deiner Arbeit auch viel vorkommt, ist ja so der Mythos. Du sagst oder lässt eine Figur sagen vielmehr, in meiner Heimat ist ein düsteres, wolkenverhangenes Land. Ich habe genug von all dem Mythenkram. Und das passt ja auch so ein bisschen, finde ich, jetzt zu der Ausstellung, weil du ja durch diese Behind-the-Scenes-Sachen und durch dieses ganze Making-of-Material ja ein bisschen auch dem Mythos von dir selber in Anführungszeichen so entgegenwirkst.
Den gibt es ja Gott sei Dank noch nicht.
Naja, aber so diese
Arbeit. Aber die Mythenmaschine Kino gibt es natürlich.
Ja, naja, aber ich glaube, so Leute, die sich mit deiner Arbeit befassen, denken ja trotzdem aber auch, meine Güte, und was steckt da alles dahinter? Und das ist ja immer ein bisschen großer Zauber, wenn man nicht hinter die Kulissen gucken kann. Und du öffnest diesen Blick aber. Wieso ist dir das wichtig, beziehungsweise wieso hast du dich dazu entschieden, das jetzt auch in der Ausstellung so präsent zu machen?
Ja, das ist eher so ein bisschen so ein roter Faden, der durch viele Projekte geht. Vielleicht auch wirklich hat das auch seinen Ursprung mit in meinen frühen Erfahrungen am Theater und beim Fernsehen und so weiter, dass ich eben hinter den Kulissenwelt immer genauso spannend fand wie das, was auf der Bühne oder vor der Kamera passiert. Wie wird's gemacht? Es hat mich ganz früh schon interessiert beim Filmgucken, schon als Teenager. Ich kann mich gut erinnern, als ich einen Film mal gesehen habe, der hieß Birdie, das weiß ich noch. Kein großer Film, aber da gab es eine Szene, eine lange Plansequenz, sagt man im Film, in der die Kamera sich plötzlich erhebt und dann irgendwie in den Himmel aufsteigt oder zumindest weit über die Dächer. Und das hat mich beeindruckt und ich habe mich gefragt, wie ist das gemacht? Wie funktioniert das? Damals wusste ich noch nicht, was es so alles gibt an technischem Kram, um das herzustellen. Und das war so ein bisschen so ein, vielleicht eines von mehreren Schlüsselerlebnissen, die dazu führten, dass ich mich beim Gucken, was manchmal irritierend sein kann beim Filmeschauen, immer auf einer parallelen Ebene dafür interessiere, wie diese Bilder konstruiert werden. Und eben gerade auch im Zusammenspielen dann mit Filmmusik, Beleuchtung, Drehort, Text, der darin gesprochen wird und so. Was passiert da eigentlich? Wie wird da Realität, vermeintlich in Anführungszeichen, erzeugt oder generiert? Und bei so, also ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie eine politische Dimension in diese Konstruktion mit reinkommen kann, ist eben zum Beispiel der Western, der hier auch gezeigt werden wird in der Ausstellung über meine Arbeit American Night von 2009, eine Art von Dekonstruktion vom Gründungsmythos der USA, also The Myth of the Frontier, in einer Verschneidung mit Gegenwartstexten und Gegenwartsbildern. Der Western ist uns eigentlich, oder sozusagen der Mythos der Eroberung des Wilden Westens, oder der Landnahme, ist uns eigentlich vor allen Dingen vertraut über Kulturproduktion. Also das heißt vor allen Dingen über den Western-Film und über ein paar Bücher. Ganz wenig wissen wir eigentlich noch, wie es wirklich passiert. Also die Kultur, das kulturelle Bild oder von der Kultur geschaffene Bild hat den eigentlichen Vorgang der Landnahme, der brutalen Landnahme, überspielt, überschrieben, wie eine Art Palimpsest. Und mich interessiert, inwieweit sozusagen kulturelle Produktion politische Realitäten überschreibt.
Ja, spannend. Aber also zu diesem Thema könnte man wahrscheinlich schon allein einen eigenen Podcast aufnehmen. Zu deiner Arbeitsweise wollte ich dich eigentlich gern noch etwas fragen. Oder beziehungsweise ich habe gelesen, vielleicht kannst du erstmal dazu sagen, ob du das überhaupt so unterschreiben würdest. Bei dem schönen Wikipedia steht, dass das kürzeste, aber kostspieligste immer die Dreharbeiten bei deinen Arbeiten sind. Das aufwendigste dann aber die Postproduktion ist.
Also ich arbeite mit dem Apparat der Kinoproduktion, um es ganz einfach zu sagen. Das heißt, es gibt verschiedene Gewerke, die sind ja beim Film sehr streng aufgeteilt, aus gutem Grund, damit man sich in die Quere kommt in der Planung und jeder weiß, was zu tun ist. Das ist unabhängig davon, ob du jetzt ein Kunstwerk produzierst oder einen narrativen Kinofilm, der gleiche Apparat. Mit allen möglichen Abteilungen für natürlich in den kreativen Berufen, wobei alle irgendwie kreativ sind, aber ich sag mal in den kreativen Berufen, die auch visuell am Schluss als solche wahrnehmbar sind, vom Kameraarbeit bis Szenenbild, Kostümbild, Maske, Haare und so weiter, Make-up. Diese Berufe, dann natürlich die ganzen technischen Berufe. Und bis hin dann in der Postproduktion zu Color Grading und Sound Design und so weiter und so fort, ist das halt das Team. Plus alles Mögliche an Komparserie und Schauspielerei, was dann noch dazu kommt. Und meiner Arbeitsweise ist es so, dass ich meistens erstmal, ich bin ja niemand, der ein Drehbuch erstmal schreibt, sondern ich bin inhaltlich in der Recherche, also lese viel, schreibe viel, oft sind es ja auch in den letzten Jahren recycelte Textmaterialien, die ich quasi in unsere Zeit transportiere, um zu prüfen, ob sie relevant sind oder um sie in neue Sinnzusammenhänge zu stellen. Das heißt, viel lesen, viel recherchieren. Und dann erstmal bin ich mit Kamera meistens und Szenenbild zugange und Produktionsleitung sind so die drei Kerngewerke, die relativ früh dabei sind. Genau. Und dann gibt es viele, viele Kreative, die über viele Jahre mit mir arbeiten. Große Familie und bin sehr glücklich und auch sehr dankbar, dass ich mit all diesen fantastischen Leuten arbeiten kann, weil das, was am Schluss entsteht, wofür ich dann meistens ja die Lorbeeren und kriege oder auch die, zu dem ich dann die Fragen gestellt bekomme, ist ja nicht meine Arbeit allein, sondern es ist immer ein Produkt von Teamwork und von eben Talent von sehr, sehr vielen Menschen. Das kann nur gelingen, wenn die alle auch sehr gut sind in dem, was sie tun. Und das sind sie.
Kommen wir nochmal zurück zur Ausstellung. Es ist ja im Prinzip so eine Art Werkschau, Retrospektive. Ich glaube, zwischen dem jüngsten und dem ältesten Werk sind so fast 30 Jahre oder so.
Ziemlich genau 30 Jahre.
Ah ja, okay. Wie ist es denn, wenn man das jetzt alles so konzentriert auf einem Fleck weiß? Also hält man da auch mal so ein bisschen, wird man da auch mal ein bisschen emotional rührig und denkt, wow, was? Das ist jetzt schon 30 Jahre, mache ich das jetzt schon?
Ich meine, sie geht jetzt in Rente. Ja, so ein bisschen innerlich gibt es den Gedanken manchmal, aber eher so im Sinne von, kann ich nicht mal die Klappe halten, muss ich mich wirklich immer zu allem äußern als Künstler oder Künstlerin, was da so gerade in der Welt los ist. Also den Gedanken habe ich manchmal, dass ich mir für mich wünsche, mal eine Zeit lang stillzuhalten, was ich auch gerade mache. Also jetzt ist das ja eine Aufarbeitung von Arbeiten, aber keine neue Produktion. Die letzte Produktion war riesig und ging über viele Jahre und hat mich so auch so ein bisschen an die Grenzen meiner körperlichen, aber auch vielleicht auch künstlerischen Möglichkeiten gebracht. Und da habe ich danach viel drüber nachgedacht, ob es nicht auch gut ist, mal den Mund zu halten und sich nicht ständig zu allem äußern zu wollen und zu müssen. Hier ist es allerdings, muss man auch sagen, das Wort Retrospektive habe ich so ein bisschen aus dem Verkehr gezogen, weil es mir doch ein bisschen zu vollmundig erschien.
Ja, kann ich verstehen. Aber dennoch zeigt ja die Ausstellung, wie gesagt, wirklich einen langen Zeitraum. Und wonach habt ihr hier in der Ausstellung ausgewählt unter diesen ganzen vielen Sachen, die man hätte nehmen können? Wusstest du von Anfang an, bestimmte Sachen müssen mit rein? Oder wie seid ihr da vorgegangen bei der Auswahl der hier gezeigten Werke?
Es ist ein langer Prozess. Also ich arbeite ja sehr eng zusammen mit der Kuratorin Sophia Greif und wir haben uns sehr früh erstmal alles angeguckt, das ganze Werk sozusagen durchgegangen, überlegt, wie erzählen wir die Ausstellung. Es war relativ schnell klar aufgrund der beengten Raumverhältnisse, dass wir nicht es schaffen werden, hier auch nicht Schlüsselwerke jetzt alle so zu zeigen, wie sie gemeint sind. Und der Zugang, der uns dann am schlüssigsten erschien, war der, weil es einfach auch noch nicht gemacht wurde, deswegen gab es am Anfang auch den Begriff der Retrospektive, finde ich etwas hochtrabend, aber gut, dass man zeigt, wie sich bestimmte Arbeitsmethoden und Handlungsstränge entwickelt haben in der Arbeit. Und dann nimmt man einzelne Arbeiten raus, die dafür besonders exemplarisch stehen. Und dann ist es halt auch mal nur eine Fotoarbeit anstelle der als Derivat aus einer Videoinstallation, anstelle der ganzen Videoinstallation. Und dazu gibt es eben, und das haben wir wirklich bisher noch nicht gemacht, hinter den Kulissen Material, Storyboards, Zeichnungen, Skizzenbücher, Dinge, die so ein bisschen Einblick geben in meine Arbeitsweise, natürlich auch nur exemplarisch, aber hoffentlich so ein bisschen den Blick ermöglichen, in meine Art zu denken und Ideen zu entwickeln und auch zu recherchieren.
Und du hast vorhin schon so ein bisschen angesprochen, dass du ja den Themen meistens nachgehst, wo du vielleicht denkst, dass du dich da noch nicht so gut auskennst, beziehungsweise von denen du glaubst, dass sie eine gewisse Dringlichkeit besitzen. Und so ist es jetzt irgendwie auch nicht wirklich verwunderlich, dass in den Werken auch immer so eine gewisse gesellschaftskritische, auch politische Denkanstöße irgendwie inhärent sind. Da habe ich auch ein schönes Zitat von dir gefunden, wo du mal gesagt hast, dass Kunst für dich Sprache ist und dass diese Sprache Leute zum Sprechen bringt. Ist es dir also wichtig, dass Leute, die jetzt zum Beispiel diese Ausstellung hier besuchen oder deine Filme, deine Kunst sehen, zum Nachdenken oder vielleicht sogar zum Handeln angestoßen werden? Also ist das Ganze als eine Art Call for Action sozusagen zu verstehen?
Also, dass das passiert, ist schön, aber meine Intention ist es nicht. Das ist, glaube ich, wichtig herauszustellen, dass uns KünstlerInnen ja oft zugeschrieben wird, dass wir eine Art von Botschaft haben ans Publikum. Das kann ich für mich sicher in Anspruch nehmen, zu sagen, dass das bei mir nicht so ist. Ich glaube auch bei vielen meiner Kolleginnen und Kollegen nicht. Mir reicht eigentlich erstmal der Wunsch, der sehr egoistische Wunsch, etwas Form werden zu sehen, was ich mir ausgedacht habe, was in meinem Kopf ist. Ich will einfach wissen, ob das aufgeht. Und ich beschäftige mich natürlich, ob das jetzt aus einer Ignoranz heraus, wie ich gerade gesagt habe, oder wie du auch aufgenommen hast, den Gedanken, oder aus einem allgemeinen Interesse, was irgendwo anders herkommt, entsteht, sei mal dahingestellt. Aber ich entwickle eine Idee aus einem eigenen Spaß und einer Lust daran, dafür Bilder zu finden. Das ist die Sprache, die ich wähle, sozusagen erst beim Dialog mit mir selber. Und das, was dabei rauskommt, am Schluss dann mit dem Publikum spricht, das ist sozusagen gegeben. Aber es gibt da nicht so die eine Botschaft oder so, ja. Sondern es ist ein Teilen von einer Art von Übersetzung über die Sprache der Kunst von Themen oder Fragestellungen, die ich mir selber stelle, die ich dann teile. Und dann sind sie da und draußen und treten und nehmen ihr eigenes Leben in die Hand und treten in Dialog mit dem Publikum.
Ja, und so ist es ja eigentlich ideal, finde ich. Also wenn sich das so aus sich selbst heraus ergibt und man nicht unbedingt die Botschaft ganz groß in Neonbuchstaben irgendwie über seine Werke machen muss. So bleibt einfach immer noch ein bisschen Raum für alle Welt zu interpretieren und reinzudeuten.
Ja, die Frage kennt man natürlich, ne? Also das so, was willst du uns mit dieser Arbeit sagen? Hieß es früher immer oder so. Das habe ich jetzt lange nicht gehört, aber das war so eine gängige Frage. Wie gesagt, die Arbeit entwickelt ihr Eigenleben. Wenn die fertig ist, dann geht die durch die Welt wie ein unabhängiges Lebewesen und fängt an, mit den Menschen zu kommunizieren. Und vorher hat sie vor allen Dingen, das klingt ein bisschen komisch vielleicht, aber vor allen Dingen mit mir kommuniziert. Also man ist im Dialog mit der Arbeit, während sie entsteht, und sie ist auch nie wirklich fertig. Das ist ja auch so ein Missverständnis, dass Arbeiten, die im Museum landen, so eine Art von Autorität bekommen oder die ihnen zugeschrieben wird, das muss der Künstler jetzt so gemeint haben und das ist jetzt abgeschlossen. Ich kann das für mich nur seltenst in Anspruch nehmen, dass ich wirklich das Gefühl habe, eine Arbeit ist abgeschlossen. Und die ist natürlich, irgendwann ist sozusagen die Zeit beendet, sich damit zu beschäftigen, aber gib mir bloß nicht eine alte Schnittfassung von was und führe mich in Versuchung, da nochmal ranzugehen. Dann geht's wieder von vorne los. Es geht immer weiter.
Und sind denn aber, oder ist denn schon mal passiert, dass du als Response was bekommen hast, wo du dachtest, krass, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass das so?
Ja, ständig, natürlich. Also ich weiß jetzt nicht, ich bin jetzt ins Wort gefallen, aber klar, das passiert total viel. Also was ich total schön finde, um es mal gleich positiv zu formulieren, dass Arbeiten auch oft, sehe ich auch an Rezensionen oder so in der Presse, dass da Sachen reingelesen werden, die ich selber gar nicht auf dem Schirm hatte oder zumindest nicht so in dieser Form auf dem Schirm. Das ist doch wunderbar, das ist doch genau, worum es geht.
Und wenn man so aber dir zuhört und merkt, wie detailliert man ja oder du dann auch an diesen Arbeiten sitzt, kannst du denn, also gehst du ins Kino und kannst du das ausblenden und einfach nur einen Film schauen oder geht das gar nicht mehr?
Also ich gehe viel zu selten ins Kino und tatsächlich ist es so, dass ich das selten ganz ausblenden kann. Ich gucke dann einfach parallel. Also ich lasse mich verführen und gleichzeitig gucke ich, wie es gemacht ist. Ja, was mich einfach interessiert, ne? Oder weil das schwer abzuschalten ist. Das ist so, wie ein Musiker ins Konzert geht, der nicht nur den, sagen wir mal, in der Philharmonie jetzt irgendwie das genießen kann, was er da hört, sondern auch guckt, wie die erste Geige spielt oder die Bratschen.
Ja, und damit, Julian, würde ich zur, ja, eigentlich auch schon letzten Frage kommen. Was mich irgendwie noch interessiert zu wissen, ist, deine Werke sind ja vom Tenor, jedenfalls werden sie so beschrieben, oft auch schon relativ düster, würde ich mal sagen. Also jetzt nicht immer den positivsten Feel-Good-Vibe rüberbringt.
Andererseits, ach, warte mal ab, bis du in der Ausstellung bist.
Ah, gut, okay, ja, das stimmt. Aber andererseits spielen ja zum Beispiel, was ich immer so ein Indikator finde, ja auch öfter mal Kinder eine Rolle, weil es so ein bisschen so ein Symbol auch dafür, dass man noch nicht abgeschlossen hat mit der Welt. Mit welchem Blick guckst du denn in die Zukunft? Bist du noch hoffnungsvoll für uns und diesen Planeten oder?
Ich bin selber Vater von 3 Kindern, deswegen verwundert es natürlich nicht, wenn ich jetzt sage, dass ich besorgt bin, und gleichzeitig bin ich aber ein grenzenloser Optimist. Kinder tauchen auf in meinen Filmen. Es klingt ja so ein bisschen so, als ob das ein rekurrentes Motiv ist. Das Ganze ist es ja nicht, ne? Es gibt in Manifesto eine Szene in der Schule und es gibt manchmal Kinderkomparsen, die auftauchen. Bei Euphoria gibt es einen großen Kinder- und Jugendchor, der singt, der so ein bisschen funktioniert wie im griechischen Theater, der antike Chor, der so kommentiert, das, was vorher auf der Bühne zu sehen war, so ein bisschen das Gewissen der Gesellschaft repräsentiert. Das nicht ohne Grund. Und im Manifesto ist die Szene in der Schule auch die letzte Szene in der Kinofassung, und in der Installation ordne ich es meistens so an, dass es der letzte Screen ist, den man sieht, bevor man rausgeht. Weil die Kinder natürlich es das ausbaden müssen, was wir ihnen hinterlassen. Insofern ist das immer ein liebevoller, aber auch sehr besorgter Blick, der dadurch transportiert wird, aber eben auch ein optimistischer, weil ich große Hoffnung habe in die Generation meiner Kinder, dass die das irgendwie hinkriegen. Ich weiß gar nicht, ob mein Optimismus überhaupt noch wichtig ist. Ich bin ja schon Richtung Zielgerade, und viel wichtiger ist, ob die Frage den Kindern zu stellen, ob die optimistisch sind.
Das nenne ich meinen pointierten Schlusssatz. Julian, ich danke dir.
Ich danke dir auch.
Wünsche dir alles Gute für die Ausstellung und vielen Dank, dass du heute Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank dir.